Und jetzt Brennerpass,
der Bundesliga-Podcast.
Hey, du wärst gern ausgeglichen? Du stehst wohl auf Aubameyang. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.
Bundesliga, Drug of a Nation. Wir reden drüber. Ey, habt ihr die Patience? Manche Podcasts haben krass die Ahnung. Wir haben Meinung, ey, wir machen Fahndung nach Popkultur in Ballkultur und Politik im Rasenkick. Was los, Rüdiger Ahnmar? Wir packen Fußball wieder auf die Karte. Bernie Meier, genannt der Bajuware. Gretscher König mit die Gangster-Kommentare.
Hier sitzen zwei Intellektuelle, reden hier über Fußball auf die Schnelle. Kinder schlafen, Kinder in der Schule. Frühstückstisch ist voller Marmelade, ist egal, wir Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß, das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß, hier hast du richtig Spaß. Da steht's, als wackeln wir am Mikrofon am Montagmorgen. Da steht's, als wackeln wir am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Bundesliga Podcast Spieltag 18. Ich sitze in Berlin und mir live zugeschaltet, leider Gottes, nicht aus Rinteln, sondern aus Eschwege sind Rüdiger, Rudolf und Maximilianowka. Guten Tag, guten Abend, die Herren, ne?
Guten Abend, guten Abend. Hm.
Hinter uns liegt ein ereignisreicher Bundesliga-Spieltag. Aber wer den Brennerpass kennt, weiß, dass wir natürlich, wir sind nicht nur Bundesliga, wir sind auch Popkultur und Zeitgeschehen. Deshalb beginnen wir mit dem, was in der Woche so Interessantes passiert ist und wo sich die Menschheit mal wieder von einer Seite präsentiert hat, wo man sagen müsste, ist 2017 oder 1317. Der Unterschied ist marginal, behaupte ich. Was haben wir Schönes? Wir hatten Einreisestopp, großes Thema, was wirklich dazu auch führt, dass, glaube ich, auch ein paar meiner Lieblingswrestler, wenn die mal auf Tour gehen, glaube ich, dann nicht wieder zurückreisen dürfen. Also auch ein Thema, was mich ganz aktiv betrifft, ne? Sehr skandalös fand ich auch, und es klingt jetzt so ein bisschen scherzhaft, aber es ist eigentlich gar nicht so zu lachen, dass, ich meine, da in diesem Einreisestopp, da steckt ja alles drin, ne? Faschismus, Rassismus, Religionsfeindlichkeit, Dummheit, Verfassungsbruch.
Geografische Unkenntnis.
Ja, das, ja genau, und statistische Unkenntnis auch, weil ich glaube, aus den betroffenen Staaten hat noch nie jemand einen Attentat verübt in der Menschheitsgeschichte, zumindest nicht auf amerikanischem Boden.
Unkenntnis der amerikanischen Gesetzgebung.
Ja, ich sage ja, also eigentlich Verfassungsbruch. Also das ist wirklich so ein Worst, und es ist ein bisschen so ein Worst-of in der politischen Geschichte Amerikas, und da würde ich fast die Besiedlung des Westens dazu zählen zu der Geschichte. Also ich finde, da sind wir in einem ähnlichen Fahrwasser, und das Beste daran ist, dass aber just zu diesem Zeitpunkt einer meiner absoluten Lieblingspolitiker und jemand, dem die Frisur von Donald Trump, der übrigens, ich glaube, wenn er sich auskämmt, längere Haare hat als ich, also mindestens halblang, ja. Der auch gern solche Haare hätte. Und zwar mein Lieblingspolitiker Horst Seehofer hat sich dazu hinreißen lassen, eine Achtungsbekundung und auch eine Respektsbekundung loszulassen für die Handlungen und Wirkungsweisen des Donald J. Trump diese Woche. Das finde ich wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Ich glaube, ich finde es widerlich. Ich glaube, ich bin eigentlich ziemlich. Also jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo ich nicht mehr über Horst Seehofer lachen kann, sondern
aber
irgendwie
Bernie,
schwer angeekelt bin.
Bernie, entschuldige, aber er hat doch nur gesagt, dass er bewundert, wie schnell das in Amerika alles geht.
Ja, aber der Zeitpunkt ist doch. Der Zeitpunkt ist doch das Geschmacklose, ne?
Aber so
deshalb habe ich doch jetzt erst in so. Deshalb, Entschuldigung, ich wollte euch ja auch nicht unterbrechen, aber deshalb habe ich ja in so langer Linie aufgezählt, was diese Woche für eine Außenwirkung hat und wie signifikant der Zeitpunkt ist, dann da irgendeine Form von Lob oder Respektsbekundung. Und sei es nur die Geschwindigkeit, des Einreisestopps irgendwie zu loben.
Ja, Wahnsinn. Aber lustigerweise muss ich sagen, es gibt ja jetzt im Moment Proteste an vielen großen Flughäfen in den USA. Und ich muss jetzt wirklich an Michael Moore denken, der gesagt hat, Trump wird Präsident, aber wir müssen uns vorbereiten auf die Zeit, wenn das ist. Und wir müssen uns mobil machen und wenn die ersten Sachen passieren, und sie werden passieren, dass wir möglichst schnell darauf reagieren können und protestieren können. Und irgendwie, also muss ich daran jetzt denken, es scheint ja zu funktionieren. Die Leute fahren hin und protestieren.
Ja, ich dachte, du sagst, und dann müssen wir uns auf lange Wartezeiten an Flughäfen einstellen.
Na gut, aber das würde ich jetzt mal als kleineres Übel. Ich meine, die Fluglinien selber haben ja die größten Probleme.
Ja.
Habe ich auch gelesen, die Flugbegleiter an sich Probleme haben, die USA anzureisen. Ja. Ich meine, wenn du mit einer Maschine, wenn du Flugstewardess bist bei, Emirates und landest in New York, dann willst du ja die Nacht auch nicht im Flugzeug schlafen, sondern gerne in New York in einem Hotel.
Ja, ja.
Wenn du damit schon Probleme hast, dann wird es sehr schwierig.
Die sind genauso im Schützengraben. Ist ja auch so, dass es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie großartig was anderes erwartet habe. Und es ist auch nicht so, dass ich meinen gänzlichen Optimismus verloren hätte. Ich wollte auch gar weniger von Trump reden, aber da ist mein Abscheu eher selbstverständlich, sondern tatsächlich eher von Horst Seehofer. Aber zum Thema Trump, es ist natürlich schade, dass es so weit kommen musste. Und wer weiß, was wir noch erleben mit der nächsten Bundestagswahl. Wobei mein, erzähle ich gleich was zum Great Schulz. Aber ich glaube natürlich schon, dass Demokratien, in denen wir leben oder wie wir sie uns so überhaupt vorstellen. Ich glaube, Sibylle Berg hat getwittert oder geschrieben in ihrer Spielkolumne, Demokratie ist nicht nur daheim sitzen und Serien gucken und dann was dazu twittern.
Hast du dich da angesprochen gefühlt?
Ich mich? Ja, also ja, ja schon, natürlich. Natürlich, klar. Ja, klar, also
ich auch.
Wie auch nicht. Und sondern Demokratien, ich finde, also die waren noch keiner solchen Bewährungsprobe ausgesetzt, unsere zumindest nicht, und auch die amerikanische natürlich ein bisschen mehr unter Belastung schon, aber auch nicht einer solchen Bewährungsprobe. Also jetzt müsste man dann halt wirklich herausfinden, was unsere Demokratien oder auch unsere Werte, die wir uns so erarbeitet haben, was die so wert sind, no pun intended. Und,
Und mit welchen Werkzeugen, ich vermeide das Wort Waffen, wir sie verteidigen können.
Ja, genau, und wie erfolgreich wir da auch damit sind und was wir unseren Kindern beibringen. Also das ist vielleicht auch eine Chance, die Welt zu einem noch viel besseren Ort zu machen. Vielleicht werden wir Donald Trump irgendwann nochmal dankbar sein. Oder auch nicht. Das werden wir sehen. Aber ich meine, die Woche ging ja weiter. Ne? Skandalöse Sexpraktiken in der Stauferkaserne in Pfullendorf.
Ja.
Salafist.
Kennst du das? Wo liegt denn das?
Das liegt irgendwo zwischen Schweinfurt und Kassel oder so, kann das sein? Oder Karlsruhe? Und Schweinfurt und Karlsruhe liegt sich näher, also vielleicht war es das, ne? Baden-Württemberg auf jeden Fall. Dann Ben Hatira, Salafisten-Umtriebe. Das ist ja vollkommen kurios, aber dazu kommen wir auch gleich noch, wenn wir über Darmstadt reden. Und das wollte ich noch sagen, vieles, was ich in der Woche so mitverfolgt habe in den Medien, worüber ich mich amüsiert, gelacht und geärgert habe, fasst irgendwie schon wieder diese Sendung, ich kann nicht aufhören, sie zu loben, The Young Pope zusammen. Das ist wirklich schwer vorstellbar für mich, dass es noch in nächster Zeit eine Serie gibt, die mich mehr berührt als die. Also ich habe es gerade erst wieder geguckt, eine Folge, und ich habe wirklich... Ich war so Schock, der Drang zu tanzen, zu lachen und zu weinen, liegt da echt nah zusammen. Ich muss echt sagen, das letzte Mal war ich so, so emotionalisiert von der Serie, als ich Twin Peaks gesehen habe mit 18, glaube ich, war das zum ersten Mal oder so.
Wow.
Und damit will ich noch nicht mal sagen, dass es großartig mit Twin Peaks zu tun hat. Ihr als Schauspieler, ihr kennt vielleicht den italienischen Regisseur Sorrentino, ich glaube Paolo heißt er mit Vornamen. Er ist der Macher dieser Serie. Er hat unter anderem, ich glaube, sein kommerziell erfolgreichster Film war La Grande Bellezza. So ein dekadenter Rom-Sommerfilm, so ein bisschen im Fellini-Wind auch. Und Il Divo über so einen italienischen Ministerpräsidenten war, glaube ich, sein erster Film. Und der ist quasi der alleinige Autor und Regisseur von The Young Pope. Und es ist unglaublich. Also wie gesagt, ihr habt ja noch die Gelegenheit, euch irgendwie, ich sag's jetzt einfach mal, ne, euch vielleicht Sky Nordic zu besorgen für 10 Ören du im Monat.
HBO Nordic.
Bei HBO Nordic natürlich.
Aber Sky hat, ich habe
Sky hat auch dann. Sky hat's auch, das war dann meine zweite Alternative. Das wäre dann vollkommen legal. Da hoffe ich aber, dass es. Da hoffe ich, dass es auf Englisch auch erhältlich ist, weil das ist natürlich sehr, sehr wichtig.
Kannst du umschalten, ja.
Ja, genau. Dann ist mir noch aufgefallen, dass Jude Law dieselbe Narbe am Unterkinn hat wie ich. Und ich müsste ihn, vielleicht frage ich ihn mal, wo er, oder hat man die so? Oder schneidet man sich als Jugendlicher so?
Wo hast du sie denn her?
Das weiß ich eben auch nicht. Habt ihr so Narben am Unterkinn? Kennt ihr Leute, kennt ihr viele Leute, die sowas haben?
Ich habe nicht viele Narben, aber meine Narben befinden sich alle im Stirnbereich.
Ja, das ist bei mir ähnlich.
Dann bist du, aber das hast du mit Wrestlern gemeinsam, Rüdiger, weil früher haben Wrestler im Stirnbereich immer gebladet. Die haben quasi, man nennt es.
Ja.
Nee, ich habe mal. Du bist beim Bladen, gestürzt.
Ich bin überall runtergefallen.
Du bist bei der Blade Night auf die Fresse gefallen, gibst zu.
Ja. Nee, ich habe mal auf einem Abenteuerspielplatz einen Plastikquader ins Gesicht gekriegt.
Oh nein.
Ich erinnere mich jetzt noch daran, da muss ich so 2 oder 3 gewesen sein, wie das warme Blut mir durchs Gesicht läuft.
Ja, viel gemeiner. Diese Erinnerung habe ich auch. Das ist Wahnsinn. Ja. Ich bin in der Post vom Stuhl gefallen.
In der Post?
Meine Mutter fand das unheimlich lustig.
Guck mal, der Max ist in der Zeit groß geworden, wo es bei der Post noch Stühle gab.
Ja, wo es noch eine Post gab.
Ja.
Das ist ja gar nicht mehr so selbstverständlich, dass es irgendwie Postfilialen gibt, die man zu Fuß erreichen könnte.
Ja.
Mein Verlag hat mich neulich angeschrieben, warum ich denn das Paket nicht angenommen hätte, das sie mir vor Weihnachten mit den Neuerscheinungen geschickt hätten haben. Und dann habe ich geantwortet, weil der Bioladen, wo sie es deponiert, wo es der German Parcel Service deponiert hat, in Moabit lag, circa 6 Kilometer weiter entfernt. Und mir unser gemeinsamer Bekannter und Mitbewohner, also dein Übernachbar Sven, mir gesagt hat, die hätten auch sehr schwierige und schwer vorhersehbare Öffnungszeiten.
Ja, echt?
Da habe ich dann mal auf die Annahme einfach verzichtet.
Recht hast du.
Ja.
Und wenn sie dich wirklich lieben, Bernie Meyer, werden sie es dir nochmal schicken.
Ja, wollten sie auch, aber ich habe gesagt, nee, ich brauche die Neuerscheinungen nicht. Ich hab genug zu lesen.
Du machst ja nichts aus Büchern.
Ich mache mir nichts aus Büchern, nee. Aber Bücher machen sich was aus mir. Ja, wie ist es in Eschwege?
Ach du, das ist relativ schwer zu beantworten für uns. Was sagst du, Max? Wir sind halt immer nur sehr kurz da. Also
mittelalterlich.
Es ist sehr viel Fachwerk. Wir befinden uns hier auf der Fachwerkstraße. Also es gibt nicht nur die Deutsche Weinstraße, es gibt offensichtlich auch eine Fachwerkstraße. Wir befinden uns hier in einem Zipfel von Hessen, von dem man eigentlich annehmen könnte, er wäre bereits in Thüringen, ist er aber nicht. Aber die Zonengrenze, sage ich mal, die ist nicht weit von hier entfernt. Es gibt auch hier in der näheren Umgebung Orte, von denen man eigentlich aufgrund ihres Namens annehmen würde, dass sie im Osten liegen. Ich nenne jetzt Namen wie Sontra oder Bebra, aber sie befinden sich in Hessen. Der geneigte Musikfan wird natürlich wissen, dass hier in Eschwege sich jedes Jahr das Open Flair Festival befindet. Und ich glaube, wenn man wenn man eine Band ist, die was auf sich hält und hier auftritt, würde man, glaube ich, in dem Haus wohnen, wo wir heute Nacht nächtigen als einzige Gäste, in der Villa Visera, Ponte Visera, am Fluss gelegen, wo Max und ich hier gerade in meinem Zimmer residieren.
5 Meter hohen Decken.
Also Bernie, ich muss sagen, die Decken sind höher als bei uns zu Hause in Berlin. Das hast du, sage ich mal, hier so auf Tournee selten.
Wir müssen, also ich weiß nicht, ich glaube, Rüdiger, wenn wir so weitermachen, glaube ich, reduziert sich vor allem auch zu Hause nicht nur die Höhe des Raums, sondern auch die Höhe unserer ostdeutschen Hörer. Wir hatten letztes Mal jetzt hast du Zonengrenze gesagt, hast dich quasi so ein bisschen orthografisch ausgelassen über ostdeutsche Ortsnamen. Letztes Mal hatten wir das. Haben wir das Polenrudel, glaube ich, und Wismar bei Deutschland.
Also wenn ich etwas von Donald Trump gelernt habe, dann folgendes. Polenrudel habe ich nie gesagt. Ich habe nie Polenrudel gesagt. Und wenn, meinte ich eine Gruppe Hunde. Oder Wölfe. Also, und außerdem, ich meine, es hieß Zonengrenze und das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Du weißt nicht, ich war ja nur das Wetter gemeint,
und,
ja.
Hallo, ich habe jahrelang in Thüringen gelebt und war da sehr glücklich.
Ich weiß.
Freunde, ja. Ich habe Mexikaner, die für mich arbeiten. Ich meine, ich habe Thüringer, die meine Zuschauer waren. Ich wollte sagen,
und, also,
ich
hatte und, schon... Und Rüdiger, du hast eine polnische Putzfrau. Face it. Oder du hattest eine, ich weiß nicht. Hast du sie noch?
Das weiß niemand. Das sollte keiner wissen, ja.
Ich habe sie übernommen. Ich habe sie dir ausgespannt.
Du hast sie übernommen. Du hast sie unter deine Fittiche genommen.
Ja, genau. Sie ist übrigens auch, ich glaube, weiß nicht, hat sie nicht auch einen amerikanischen Pass? Oder sie hat auf jeden Fall Verwandte. Also, aber ich weiß nicht, ob sie zu den Polen schon, in Polen, glaube ich, gehört nicht zu den muslimischen Einreisestoppländern. Nur mal so ein Schuss ins Blaue von mir, ne? Roger Federer hat die Australian Open gewonnen, was mich sehr, sehr freut.
Weißt du, was ich heute zu Max gesagt habe?
Wobei ich nicht wusste, ob ich, als ich reingeschaut habe, wusste ich nicht, ob's, war ich mir nicht sicher, ob es so ein Classic-Tennis-Match war.
Haben Stachy und Becker kommentiert? Was sagst du zu Stach? Bernie, ehrlich?
Ich hatte nur kurz drüber geschaltet, das war eine Zusammenfassung. Okay. Ich wusste ja schon, wie es ausgegangen ist. Ich wusste es ja schon.
Okay.
Ja. Ich wollte nur den Witz mit dem Classic-Match machen, weil sowas läuft ja manchmal auf Eurosport und...
Ja.
Ich habe mal.
Im Damen-Tennis ja genauso.
Ja, genau. Ich habe mal einen Artikel geschrieben über die Björn Borg-Ära und habe mir dafür wirklich mal ein ganzes Tennismatch zwischen Borg und McEnroe angeschaut. Das ist ein merkwürdiges Gefühl, sich über 2,5 Stunden ein altes Tennis-Wimbledon-Match anzuschauen. Das ist ein komisches Gefühl. Ist nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz erfüllend irgendwie. Vor allem, wenn man weiß, wie es ausgeht. So, ich versuche jetzt mal den Bogen zum Fußball zu schlagen.
Ich würde sagen, Bernd, es gibt da noch was. Irgendwas, ja. Da gibt es noch so einen Elefanten im Raum. Ich glaube, wir sollten über Fußball reden.
Genau. Ich habe auch mich schlau gemacht, weil du hattest mich ein paar Sachen ja gefragt zum Videobeweis und ob es da sowas wie Bilanzen gibt, weil ich hatte dir erzählt vor etlicher Zeit, dass da im Hintergrund getestet wird, quasi ein, wie sagt man, ein Trockenlauf zur jetzigen Bundesliga-Hinrunde. Also da wird im Hintergrund simuliert, als wäre der Videobeweis schon in Kraft getreten. Und es gibt jetzt auch eine Art Zwischenbilanz. Es gab wohl 44 gravierende Fehlentscheidungen und 33 davon wären auf jeden Fall durch den Videobeweis korrigierbar gewesen. Und zwar im Schnitt zwischen 20 und 40, maximal in Ausnahmefällen 60 Sekunden. Aber also
Moment, entschuldige, in welchem Zeitraum?
In der Hinrunde.
Ach so, wow.
33 klare Fehlentscheidungen. Ich weiß nicht, ob die zu Toren geführt hätten oder nicht. Das stand da nicht. Okay. 44 klare Fehlentscheidungen. 33 unproblematisch ad hoc behebbar in 20 bis 40 Sekunden entschieden vom Videoschiedsrichter.
Das könnte eigentlich ein Wirtschaftszweig, der 3,25 Milliarden Euro umsetzt, nicht leisten.
Verstehe ich jetzt nicht.
Ich habe gelesen, die Bundesliga würde im Jahr, es war sehr, sehr viel Geld, also über 3 Milliarden Euro, die umsetzen. Und das, ich finde, wenn es um so viel Geld, kann man das sagen, aber wenn es um so viel Geld geht, irgendwie ist doch, also irgendwie sollte man doch
die logische Konsequenz,
dass man da ein bisschen genauer hinguckt.
Ja, ich weiß nicht, ich finde, für mich verkörpert Sport nicht nur Wettbewerb, sondern auch irgendwie eine Art Gerechtigkeitsethos, also wer mehr Leistung bringt oder hat ein Spiel gewinnt, das bringen wir doch auch unseren Kindern bei, dass sie nicht dreimal würfeln dürfen, sondern hat nur einmal und dann kommt der Nächste dran.
Wenn man sich die FIFA anschaut, dann wäre das die logische Konsequenz, noch weiter glatt zu bügeln, indem man jegliche Probleme behebt und jegliche Fehlentscheidungen, damit man es noch besser vorhersagen kann, noch mehr Geld scheffeln kann, ist also die logische Konsequenz, wenn man das jetzt so sieht, ist tatsächlich der Videobeweis.
Ja, apropos FIFA, das ist ja auch lustig, dass wir im Prinzip, wir sind uns ja alle einig, wir waren uns zu Blatter-Zeiten ja einig, dass es mit der FIFA eigentlich eine Katastrophe ist. Wir waren uns ja quasi schon zu Obama-Zeiten einig, dass vieles in Amerika nicht passt und dass Obama es nicht geschafft hat, das zu regulieren, so wie man sich es als arroganter Europäer vorstellt. Aber bevor sich wirklich Sachen jetzt gebessert haben, die wir seit Jahren irgendwie alle am Schirm haben, sei es sportpolitisch oder politisch, scheint erstmal alles eigentlich noch dreister zu werden. Und das sieht man auch, da ist die FIFA auch ein gutes Beispiel dafür, finde ich. Aber ich glaube, jetzt den Videobeweis wieder nicht einzuführen, ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube, das jetzt ist es soweit. Also das klingt wohl schon so sehr, so, ja, ihr wisst, was ich meine, als würde es 2018 losgehen.
War für mich eigentlich auch relativ klar. Aber aus diesem Blickwinkel des Geldes ist es noch klarer, dass das jetzt weiter losgeht. Weil, ja, wie gesagt, da geht es um sehr, sehr viel. Und du hast noch mehr in der Hand. Das ist sehr interessant. Also
Ach so, meinst du das? Du meinst, der Videobeweis ist ist pro FIFA und
absolut.
pro
Du hast
Kapital.
einfach noch mehr, du kannst noch mehr, kannst noch mehr Werbung einblenden, etc. pp. Also du hast da
Ach
so viele
so,
Möglichkeiten.
meinst du das? Ach
Das ist
so.
eigentlich ganz,
Ja,
ja, sehr
okay.
auf gut.
Ja, so kann man es auch sehen, das stimmt. Du meinst, dass in der Zeit, wo entschieden wird, nochmal Werbung eingeblendet wird?
Zum
Gut, aber.
Beispiel, oder
Na gut, aber das kommt
so
ja pro Spiel.
Zufallsentscheidungen, gut, es wird immer Zufälle natürlich geben, aber du kannst so bestimmte Spiele, die vielleicht von vornherein klar sind, das gibt eine klare Eins im Toto und dann kommt doch die völlig überraschende rote Karte und es würde doch eine Zwei geben, aber die rote Karte stellt sich als eine Fehlentscheidung heraus und schon hast du die glatte Eins wieder und
Und es gibt eine neue Art der
FIFA.
Bestechung. Es gibt eine neue Art der Bestechung.
Entschuldigung,
Du
gibt es Toto noch? Ja, es spielt irgendjemand. Doch, ich glaube, es gibt sowas noch. Im Lotto kannst du noch ein Lotto. Ich glaube, du kannst noch so eine Art Toto spielen im Lotto.
Unfassbar. Ich
Ich
habe eine
glaube,
tolle
Toto
Theorie.
kriegst du nicht.
Ich habe eine tolle. Toto ist. Gonna have a life to take me away from
Von
you.
mir.
Ain't nothing but
Okay.
a hundred men or more could ever do.
Oder,
I
also für mich
guess the
ist Toto die
rain's
Filmmusik von.
down in every.
Für mich ist Toto die Filmmusik von Dune. Bam, 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 bam. Bam, ba, 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 da, ba, ba, da.
Oh Gott, der arme Denis Villeneuve, der soll jetzt auch noch Dune remaken. Was musste der noch alles machen?
Nein.
Ja.
Weißt du, was mir an Dune am besten gefallen hat? Die Persil-Stimme.
Keine Ahnung, wovon du sprichst.
Die im Hintergrund. Der Planet
Also.
muss jetzt, also, du weißt, was ich meine, ne? Wie gestern
Stop it.
ZDF, glaubst du nicht, dass der Planet Dune mal wieder richtig durchgewaschen werden müsste?
Stop it, wir kommen nie zu Fußball.
Meinst du, dass so ein Sandwurm bei 60 Grad? Meinst du, stehen die Blutflecken gehen wieder raus? Aber
Cut
es war wie Sportstudio gestern die taktische Analyse
Ja.
vorgetragen von.
Stimmt, das klang wie der siebte Sinn.
Wie der siebte Sinn, genau.
Ja.
Oh
Wenn
Gott.
Sie nicht aufpassen, dann werden Sie bei dieser Flanke ein Problem bekommen. Da reden wir einfach daran, dass diese
Ich
Mannschaft hier Probleme bekommt.
kann doch nicht so lachen, Leute. Die Kinder schlafen hier. Oh,
So.
es tut weh. Okay. Wir hatten noch was zum
Gut, pass
Thema.
auf, weißt du was, Nadine?
Nein,
Wo dir
nicht.
das Lachen vergehen wird? Ich
Ja.
lese jetzt den Downbreak vor.
Nee, ich habe noch was zum Regelkatalog.
Ah.
Christian Seifert, DFL-Chef, verteidigt Montagsspiele und sagt, es geht nicht um Kohle, sondern es liegt einfach an dieser beschissenen Wettbewerbsdichte. Fand ich sehr nett, weil ich glaube, es ist auch, das glaube ich ihm. Er war ja mal Marketingleiter, als ich bei MTV war. Und
Ja.
deshalb habe ich eine gewisse Grundsympathie für ihn. Und er
In
ist
der
für.
zweiten Liga,
Was?
entschuldige mal bitte, in der zweiten Liga geht es um, das habe ich nicht, das begreife ich nicht. Die haben
Nee,
doch
die
gerade
Montags
gegen.
wir reden von den Bundesliga-Montagsspielen. Die sollen doch
Ach
jetzt
so, es
eingeführt
soll jetzt.
werden.
Ach, ach du Scheiße, ja, genau, okay.
Okay,
Interessant.
here's news to Max. I got news for you, Max. Und er ist außerdem für Zeitstrafen, so penalty-mäßig. Wie im Eishockey. Aber okay, das wollen wir
Ja.
jetzt, das will ich im Grundsatz jetzt gar nicht diskutieren. Rüdiger, would you please be so kind to break it the fuck down for us?
Yeah. Alright.
Obwohl,
Okay.
wenn ich sage, please, would you be so kind to break it the fuck, dann darf ich auch nicht sagen, down for us, das binding R, sondern muss ich sagen, down for us.
Don Forus.
Down for us.
Okay, ich lege los.
Brücke down for us.
Das erinnert mich an meinen Gastschüler in Liverpool. Der hat in Liverpool, die sind Liverpudlian, das heißt Scouse, heißt der Dialekt da. Nie vergessen, wie wir gemeinsam morgens zur Schule wollten und er dann plötzlich losrannte und rief: Hurry up, Rudi, the bus is coming! Na gut, ich lege los.
Ich muss auch noch einen, weil es tut mir echt leid. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die Zusammenfassung von dieser Folge später schreiben soll. Aber es
Niemand
gibt
weiß das.
bei Labst Fan Rüdiger, du weißt ja, dieser Wrestling-Podcast, wo die sich alte Pay-per-Views anschauen,
Ja,
da lesen
klar.
sie, da hören sie sich also alte Interviews auch an. Und da gibt es diesen Kampf im Londoner Wembley Stadion Bret the Hitman Hart gegen Davy Boy Smith, der irgendwie Engländer ist. Und da lesen sie irgendwie aus der Biografie vor von dem. Und er sagt irgendwie, in einem Interview nennt er ihn Mr. Hitman, was schon sehr lustig ist. Und in der Biografie sagt er irgendwie, hat so viel Crack geraucht vor dem Match, dass er fucked war vor dem Match. Und die beiden Moderatoren, die können nicht aufhören, die müssen die ganze Folge lang immer wieder denselben Witz machen. Mr. Hitman, I'm fucked. Da muss ich jetzt immer dran denken, wenn jemand so englischen Dialekt spricht. So, Mr. Hitman, I'm fucked. Und da gibt es auch ein T-Shirt von. Ich glaube, das schenke ich dir zum Geburtstag. Okay, endgültig, Downbreak, sorry.
Okay. Brennerpass, Musterschüler, Eintracht Frankfurt, besiegt Brennerpass, Sorgenkind, Schalke 04, bei ihnen zu Hause 1-0. Hacking hackt die richtigen Worte aus und motiviert die Fohlen, die Werkself dazu zu bringen, erneut ein Spiel aus der Hand zu geben. Oder einfacher gesagt, Leverkusen-Gladbach 2-3. Mhm. Auch an diesem Spieltag geben die Bayern den zweifelnden, an sich selber rüttelnden, zögerlichen Klassenprimus und schlägt Werder mit 2-1 in Bremen. Ich blättere um. Hoffenheim und Leipzig bieten beste Fußballunterhaltung bei einem männlich herben 2-1 für Leipzig. Bei minus 10 prügeln die Schanzer dem HSV gleich mehrere Game of Thrones Serienwahrheiten ein.
Nämlich?
Winter is here.
Ah, okay, gut.
Bravo. All men must die. You are no one. 3-1.
Wow. Lass uns kurz hier stoppen. Kurz hier nur mal kurz durchschnaufen, ja, und sagen. Rüdiger, das war also auf jeden Fall also Highlight. Ich würde für die Staffel auf jeden Fall mal hier einen Highlight-Marker setzen.
Dankeschön.
Okay, go on.
Man muss dazu sagen, ähnlich wie du jetzt gerade wahrscheinlich alles durch die Young Pope-Brille siehst, du musst verstehen, ich verbringe meine Tage mit im Tourbus, mir ein bis zwei Folgen Game of Thrones dringend nachzuholen. Ich bin mittlerweile in der 6. Staffel, ja. Also wir nähern uns, Bernie. Wir nähern uns. Okay.
Okay.
Ich mach weiter. Selten war das Bild von den gerupften Lilien passender als am heutigen Spieltag. Trotzdem wünscht der Brennerpass den Geißböcken guten Appetit. 1-6 heißt es in Darmstadt. Wolfsburg ist unsexy und verliert gegen Augsburg. 1-2 zu Hause. Nils Peterson ist taking seinen Ruf als Joker to a new level. Freiburg-Hertha 2-1. Und wer 1-0 führt, der stets verliert. Oder zumindest unentschieden spielt. BVB Mainz 1-1.
Wunderbar.
Absolut das Gefühl, was du gerade, dieses alles tolle Spiele, tolle Mannschaften, und dann kommst du zu Wolfsburg mit diesem nüchternen Ding, das passt absolut. Das ist großartig. Rüdiger, weil Wolfsburg, tut mir leid, was soll man da noch sagen?
Wolfsburg
ist für eine Truppe.
Deckt keine Leidenschaft.
So, ich weiß nicht, liebe Hörer, falls ihr das gehört habt, hier hat sich im Hintergrund unser Intro eingeschaltet. Das heißt, wir haben jetzt schon die Schallgrenze von 28 Minuten überschritten. Aber ich habe es auch wieder ausgeschaltet. Habt ihr das gehört gerade?
Nee.
Nee, dann war es vermutlich nur bei mir auf dem Kopfhörer. Hervorragend, danke Rüdiger.
Sehr gerne.
Ich habe die Spiele, so wie ich sie notiert habe, Mainz BVB. Da, ich habe heute auch mal Sky 90 gesehen. Ich fange mal an, da wurde gesagt, dass Götze nicht funktioniert, das ist ja nichts Neues, aber dass er auch blockiert wird, und zwar von Schürrle, weil der jetzt zentral so gut spielt plötzlich. Oder überhaupt eigentlich ganz gut spielt und auch ganz gut aussieht mit seinem rot-blond melierten Bart. Und,
Entschuldigung, Bernie, das sagst du jetzt oder was haben die bei Sky 90 gesagt?
Jetzt, da bin ich jetzt vom einen ins andere übergegangen. You got me. You caught me.
Ja.
Caught me red-handed. Smoking gun. aber das mit dem Blockieren, das stimmt schon. Und ich habe auch selbst, bevor ich das gesehen habe, habe ich geschrieben, Schürrle funktioniert, Götze nicht. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig bemerkenswert, weil wir das ja eigentlich jede Woche konstatieren, aber bemerkenswert ist, dass es jetzt wieder zu einem zentralen Medienthema wird, ob Götze nicht wirklich einfach von Talent nicht richtig einsetzt, bis sind wir jetzt bei der Sprachregelung Talent vergeudet, habe ich dann heute wirklich gehört. Was sagst du, Max?
Ja.
das ist das einzige Spiel, was ich jetzt auch nicht gesehen habe heute.
Da mussten wir Eschwege rocken.
Wir mussten Eschwege rocken, genau.
Stimmt, natürlich.
Aber das ist, also ich finde es sowieso, ehrlich gesagt, alles sehr, sehr merkwürdig, warum man mit dieser Mannschaft da, also ich stelle da eher, ich glaube, das stimmt vielleicht auch nicht. Vielleicht kommen sie mit dem Tuchel auch nicht mehr zurecht, weil ich...
Jetzt fängst du auch noch an.
Ja, ich könnte mir das, ich kann mir das nur so vorstellen. Also, weil ich begreife es nicht, wie man mit dieser Mannschaft und Mainz, Entschuldigung bitte, die sind ja nun auch nicht gerade auf einer Erfolgs...
Ja, aber schon mal vom BVB gehört, dass er gemeinsam ins Trainingslager in die Berge fährt? So was habe ich vom BVB noch nie gehört.
Der Tuchel,
kriegt der ein Zelt aufgebaut? Ich glaube nicht. Ist doch klar, dass Mainz gesund.
Es gibt drei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass man Tuchel nachsagt, er ist so ein bisschen eine Diva, das ist wieder mein Sprachfehler, Diva, beziehungsweise er hat halt so eine eigene Vorstellung, es hat so ein bisschen so ein Pep-artiger Dickkopf und das duldet man halt aber in Dortmund auch nicht oder sieht man nicht gern, weil er natürlich nicht entsprechende Erfolge vorzuweisen hat. Das ist eine Sichtweise, die mir eigentlich nicht gefällt oder ein Schnack, den ich nicht so ganz, der mir irgendwie nicht schmeckt, der hat keine Seele und ich möchte auch nicht wirklich dran glauben, aber es mag natürlich, aber er führt natürlich schon zu der, also der Schluss ist wahrscheinlich schon zu ziehen, dass man sich nicht ganz super grün ist, sonst hätte sich der Tuchel nicht so super arg vorsichtig, aber gleichzeitig so ein bisschen spitz auch geäußert zu dem Isak-Transfer, wo er sagt, er kommt einfach generell da sehr spät ins Spiel bei solchen Transfers. Es klingt auf den ersten Blick, klang es sehr demütig, das Interview. Auf dem zweiten Hinhörer ist es dann doch schon so, naja, man vertraut mir offensichtlich auch nicht so, was das Mannschaftsmanagement betrifft. Das ging ja eigentlich schon damals los, am Anfang der Saison, dass zu viele etablierte Leute gegangen sind, mehr als er gerne gewollt hätte. Also dieser Umbruch ist ihm wohl auch mehr aufgezwungen worden, als er das gewollt hätte. Also wie gesagt, das ist die eine Theorie, dass Tuchel so ein bisschen dievenhaft sich benimmt. Das andere ist keine Theorie, sondern es sind einfach Fakten, dass wahnsinnig viele Spieler verletzt waren und es für die Mannschaft schwer war, nach dem furiosen Auftakt und dann diese Verletzungen stattgefunden haben, einfach in eine Konstellation reinzufinden. Ich glaube, da kann der Trainer einfach nichts dafür. Und da jetzt kommt noch eine Theorie von mir. Und zwar glaube ich nämlich, dass durch die Missstimmung, eine Missstimmung zwischen Präsidium oder Vorstand oder Management und Trainer, die kriegt der Spieler mit. Das ist ein Problem und wenn das in die Presse geht, ist es noch ein viel größeres Problem, weil ich glaube nämlich, dass so Spieler ganz, ganz fragile, emotionale Gestalten sind und wenn es eh nicht so läuft oder wenn ein bisschen was vorfällt, so dass man schon irgendwie, wie gesagt, die Besagten, jetzt sind es ja schon mehr, damals irgendwie so 6 Punkte abgeschlagen war und dann langsam man als Spieler den Eindruck bekommt, ein Trainer ist angeschlagen, dann macht man sein eigenes Ding, dann gehen die Telefonate mit den Beratern los. Bitte?
Wenn sie nicht zu ihm stehen, wenn sie hinter ihm stehen, so wie bei Herrn Guardiola, die Mannschaft, dann ist das wurscht. Aber was nicht stimmt,
das sagt, nee, aber das sagt,
natürlich einen Grund.
Aber das sagt sich ja so leicht. Du sagst, wenn die hinter ihm stehen, aber du gehst jetzt von einer Mannschaft aus, die moralisch völlig integer ist,
Liebe zu Guardiola fand ich schon erstaunlich.
Die gab es auch nicht. Das sind einfach erfahrenere und abgebrühtere Spieler. Und auch da gab es Leute, die mit Guardiola nicht konnten. Es ist einfach so, ein Spieler ist ein fragiler Mensch, ist ein sensibler Mensch auch und der ist von 1000 Faktoren beeinflusst. Der hat seinen Berater, der hat seine Eltern, hat seine Kumpels, der liest Zeitung und du gehst von der Idealvorstellung aus, dass er bedingungslos hinter seinem Trainer steht und da berechnest du aber gar so Sachen wie Geld und sich im Schaufenster zeigen im Internationalen, die eigene Karriereplanung, das, was der Berater sagt, das berechnest du da alles nicht mit. In dem Moment, wo es läuft, fällt diese bedingungslose Liebe ganz leicht, aber wenn irgendwas nicht passt und wenn dein Trainer quasi auch ein bisschen so nicht mehr die Eier gekrault werden, sondern im Gegenteil ihm ein bisschen der Teppich weggezogen wird vom Präsidium und auch von der Öffentlichkeit oder so, dann verlierst du auch sehr schnell das Vertrauen. Das kennt man doch. Du sagst zum Beispiel, Rüdiger ist dein bester Freund und dann triffst du aber mich und sagst, und ich sag, Max, weiß nicht, ob du dich in dem Rüdiger nicht vielleicht ein bisschen täuscht oder so. Der ist echt kein so guter Typ und schauspielerisch ist auch irgendwie...
Jeden Tag, ehrlich gesagt.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Das kann ins Grübeln bringen. Und charakterstarke Menschen wie...
Wir sind mit den Regisseuren ähnlich.
Das ja, denke ich auch gerade.
Ja, aber im Ernst.
Das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich glaube, du denkst, also natürlich, also mich hat heute eine Kollegin darauf angesprochen, wie sehr man sich so von Regisseuren teilweise einschenken lässt. Und wenn du glaubst, dass es aber alles zum Erfolg führt, dann machst du mit.
Genau.
Und wenn du das nicht glaubst, dann machst du es nicht mehr mit.
Und in dem Moment ist natürlich ein Verein, wir wünschen uns natürlich auch immer Ehrlichkeit und wir reden hier auch über die Skandale und über das, was der Sportmanager über den Trainer sagt oder wenn da so Missstimmung durchklingt. Uns freuen ja auch die Dissonanzen, weil wir was haben, worüber wir reden wollen, genauso wie die Presse, über die wir Häme-Presse oder Annahmepresse nennen manchmal in dunklen Momenten, aber letztlich ist man natürlich aus Vereinssicht schon gut beraten, seinen Trainer also nicht im Geringsten in der Öffentlichkeit bloßzustellen. Und zwar wegen den Spielern. Einfach nur wegen den fucking Spielern, weil die das unsicher macht, die rennen sofort zum Telefon. Und dann ist hier schon der nächste Verein irgendwie schnell mal in Betracht gezogen.
Nee, vor allen Dingen nicht nur die Spieler und auch ihre Berater und sonst was, die sagen, höre, wir müssen was tun.
Ja, meine ich ja.
Ist auch so jemand, der, also mein Gefühl, der ist sehr hart zu sich selbst und verlangt das, glaube ich, auch. Und ich könnte mir denken, dass da manchmal so der diplomatische Mittelweg fehlt. Und ich glaube, ja, wie du sagst.
Ich finde, die Frage läuft alles darauf hinaus, auf die Frage, wie viel Low Carb hältst du aus?
Und Low Carb vielleicht auch emotional, ne? Mit dem Umgang mit den Spielern.
Ich glaube, das ist es. Wenn du abends nach dem Training eigentlich gerne eine Pizza essen würdest und musst nur Brokkoli essen, dann bist du scheiße drauf.
Dass du ausgerechnet Brokkoli sagst.
Und dann müssen das deine Spieler ausbaden bei der 16. Extra-Runde. Ich glaube, wir haben es gerade gelöst, das Rätsel.
Ja. Ich glaube auch. Max, wo wohnst du eigentlich in Berlin? In welchem Viertel?
Pass auf, jetzt kommt's. In Charlottenburg.
Na, weißt du, warum ich...
Nein.
Kennst du diesen Peruaner?
Nee,
ich wollte nur fragen, weil der Max, der ist, der wächst.
Die Hausnummer sagen.
Nee, der wächst mir so, der wächst.
Hausnummer 017.
Der wächst mir jetzt, der Max wächst mir jetzt gerade so ein bisschen ans Herz. Deshalb muss ich immer checken, wie abkömmlich der ist, wenn ihr nicht mehr auf Tour seid, dass der auch mal hier spontan vorbeischaut. Ne? Und da ist natürlich eine Nähe zum Romantik-Kiez, Rüdiger. You know what I'm talking about. Ist natürlich immer von Vorteil. Aber hier nicht gegeben leider, ne?
Nee, obwohl, man ist schneller da, als man denkt. Man muss,
ja,
durch,
ist,
man muss nur hinten durch, man muss nur hinten nur durch Moabit-Sickingen-Straße fahren. Dann ist man flott da. Da kommt man am Meilenwerk vorbei.
Sind genau 30 Minuten von Haustür zu Sitzplatz, Hertha Oberring, 20 Euro. Insofern hat es auch Vorteile.
Absolut, absolut.
Aber pass auf, wir haben überlegt, wir könnten mal gemeinsam ins Stadion gehen.
Absolut.
Ja.
Genau, also nochmal ein Absolut von mir. So, jetzt zum Spiel des Mainzer Gegentor. Das war ganz zu Unrecht abseits. Also Mainz hätte das Spiel auch durchaus gewinnen können. Insofern war der Tuchel einigermaßen, der Tuchel war bedient wegen allem, aber nicht wegen dem Spiel, weil das, glaube ich, hat er gesehen, dass da auch, das hätte auch schiefer gehen können, als es ging. Gut, ich habe es eh nicht gesehen, insofern machen wir weiter. Unser ein sich anbahnender Redaktionsfavorit hat mal wieder getroffen, Danny Latzer, Rüdiger, you remember. Der hat ja vor kurzem erst angefangen, Scorer zu werden. Gut, Hoffenheim-Leipzig, El Plastico.
Wahnsinn.
Ja. Aber,
Wahnsinn.
Von El Plastico oder auch Super Rangnick Bowl.
Sehr gut. Vor allem El Plastico drauf geschissen. Wenn die Bundesliga so spielt, dann bitte soll sie. Gerne.
Ja, eben. Ein geiles Spiel.
Also ich sag mal so, Freitagabend haben Max und ich uns zusammengesetzt in unserem Hotelzimmer und haben Schalke Eintracht geguckt und haben uns gelinde gesagt gelangweilt. Und dann am Samstagnachmittag muss man halt sagen, Leipzig, das war geil. Hoffenheim.
Ich habe auch so viel gelernt bei dem Spiel. Also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, weil ich habe ja live Bayern gesehen. Nadim Amiri, da von dem ich bisher dachte, das wäre der Täter vom Breitscheidplatz. Gut, der war geschmacklos.
Also so, Bernie Meier, jetzt hast du aber alles in Schatten gestellt, was ich hier über Polenrute und Zonen gesagt habe. Das ist ja... Ey, willst du Pressesprecher von Trump werden, oder was?
Ja. Oh Gott. Gut, dass ich die heutige Sendung mit so einer Präambel eingeleitet habe. Hoffentlich schaltet niemand so zwischendurch mal rein, ne? Und kann meinen Humor nicht so ganz einordnen.
Kann man nicht zwischendurch reinschalten.
Das geht Gott sei Dank nicht bei so Podcasts. Doch, es geht doch. Man kann so zwischendurch den Cursor so reinmachen in die Mitte.
Man kann,
okay, aber Disclaimer, ich bin nicht so. Sorry. Da wurde mir gesagt, einer für Jogi Löw. Und dann habe ich sofort gegoogelt, weil ich eben auch nicht wusste, dass der den deutschen Pass hat, weil jetzt kommt das aus Afghanistan ursprünglich. Und ja, Einer für Jogi Löw, kann man nur unterschreiben. Was da überhaupt
für. Hast du mit Jogis Nase gesehen?
Ja, da habe ich eine Anmerkung noch. Aber wir können auch, können wir gleich machen. Wir können gleich machen.
Ja, gleich.
Und zwar Jogi Löws Nase und Sules Stirn. Haben die beiden sich geprügelt? Oder waren sie.
Nee.
Oder kommen sie aus. Oder waren sie Game of Thrones-Komparsen, um in deinem Fahrwasser zu bleiben?
Sehr gut. Nee, Jogi Löw ist wohl angeblich beim Urlaub in Miami gegen eine Glastür gelaufen.
Die Classic-Glastür-Geschichte, natürlich.
Die Glastür.
Was sonst?
Das ist. Was sonst?
Ist nicht im KitKat-Club passiert.
Nee, bei Grindr den falschen. Jetzt muss ich aufpassen. Bei Grindr den falschen Typen getroffen. Wir wissen. Das war Max' Vermutung heute Morgen am Frühstücksbuffet. Hallo?
Ja, ich sag. Ich muss ein bisschen haushalten jetzt mit meinen. Ich halte mich jetzt einfach zurück nach dem Knaller vorhin.
Ja, das verstehe ich.
Und seid ihr wieder dran, euch zu blamieren. Okay, ja, und aber das von Süle hast du auch gesehen, oder? Das, der Kapitän von Süle, der heißt nicht
Süle. Ich wusste nicht, dass es überhaupt etwas gibt, was Süle verletzen kann.
Ich meine jetzt, wie heißt denn der? Ich meine nicht Süle, das ist natürlich Quatsch. Ach. Wie heißt denn der Darmstadt-Captain?
Ach so, das Ding, ja, hier,
Sulu heißt der.
Der hat am Kinn irgendein Teil, ne?
Sulu heißt der, nicht Sule. Also, Zulu, jetzt ich bin, der heißt Sulu, der heißt.
Zulu.
Jetzt bin ich durcheinander gekommen zwischen Süle, den habe ich falsch mit Sule ausgesprochen.
Ich bin Gordon, ich darf dich direkt vor uns. Der Sulu? Nee.
Ja, okay. Nee, Sulu natürlich. Der hatte eine richtige. Aber der wirklich, als hätte ihm jemand ein Fleischermesser.
Captain.
Ja, du, Max, du hattest eine Theorie?
Bitte?
Hattest du eine Theorie, Max, zu Sulus Verletzung?
Nee, das sah ein bisschen vielleicht ein, zwei Wochen her oder ein, zwei Monate her. Also es sah frisch aus, aber nicht zu frisch. Ich fand es auch interessant. Ich habe auch sehr drauf geachtet im Sportstudio.
Vielleicht hat er auch gesagt, er ist gegen...
Sandro Wagner nur. Das fand ich ganz unangenehm, diese ganze Geschichte. Hast du es gesehen, Sportstudio mit Sandro Wagner?
Nee.
Sehr, sehr unangenehm.
Wieso, was war denn?
Naja, also Sandro Wagner war zu Gast im Sportstudio. Man muss sagen, er hat die heiße Kombination grauer Rollkragenpullover und dunkelblaues Jackett getragen. Er sah ein bisschen aus wie der Etagenkellner. Naja, man hat ihn halt so von diesem, ach Gott, wie heißt der Moderator?
Ich weiß nicht,
der ist
furchtbar, dieser Typ.
Ach, dieser Meister, der mit dem 3-Tage-Bart, der aussieht, als würde er bei E-Plus arbeiten. Und dem Handy aufschwatzen wollen. Und die haben halt ihn konfrontiert, sag ich mal, mit seinen ganzen, wie der Brennerpass es blöder nicht machen könnte. Ja, mit seinen ganzen Klischees.
Aber schön, dass er sich zweimal entschuldigt hat. Ganz toll. Ganz toll. Ein Applaus für Sandro Wagner.
Ja, ja. Aber sie wissen schon, dass sie ein Arschloch sind. Nein. Das bin ich nicht, ich bin so, wie ich bin. Also es war eine ganz seltsame Veranstaltung.
Aber hat Sandro sich denn, fühlt der uns denn unangenehm auf? Also euch, beziehungsweise?
Ich glaube, er hat es einfach leider nicht gemerkt, dass er da ein paar Mal ins offene Messer gelaufen ist und er hat es immer so versucht wegzulächeln, aber einerseits hat er mir leid getan, andererseits dachte ich auch so, okay, du merkst es auch gar nicht, dass du hier jetzt zwei Stunden beschimpft wirst, so unterschwellig.
Also der Witz ist, es ging ja auch darum, finde ich, also es ging ja um den Vergleich zwischen ihm und Timo Werner.
Ja, so, genau.
Und, also es ging jetzt im Großen und Ganzen um die Frage, wer ist der neue Stürmer für die deutsche Nationalmannschaft?
Genau, Wagner vs. Werner, das war das große Thema vom Spiel.
Ja, auch. Und rein sportlich, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt.
Der eine Tor, der andere Platzverweis.
Bitte?
Der eine Tor, der andere Platzverweis.
Naja, genau. Aber trotzdem, wenn man jetzt die ganze Saison anguckt, könnte man sagen, okay, ja, ist ein Duell auf Augenhöhe. Aber es ist so ein bisschen, ich finde auch nach diesem aktuellen Sportstudio, man gewinnt so das Gefühl, naja, Sandro Wagner ist irgendwie ein Fossil. Also natürlich, obwohl Timo Werner auch irgendwie so ein, wo man sagt, wo kommt denn der her? Also in welcher Seifenblase ist der eingepackt? Aber... ja, man würde sich wahrscheinlich für Timo Werner entscheiden.
Ja, aber du hast ja nicht ernsthaft gedacht, Sandro Wagner ist cool, da bist du den Brennerpass auf den Leim gegangen. Und das
natürlich
ist dein
nicht, natürlich nicht.
Und das ist dein eigener Co-Moderator.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja, du, aber du, you, you, You believe the hype,
also,
Rüdiger.
Was ich damit sagen will, ist, Timo Werner ist irgendwie auch nicht cooler, aber ist irgendwie jünger.
Ja.
Ja, und ich glaube, wie er das, wo er sich so durchgesetzt hat, das hast du noch gesagt,
ja.
Wo er sich unter dem Arm runtergeduckt hat.
Ja, das hatte was, weißt du, was er gemacht hat? Er hat so eine Art, also der Abwehrspieler hat so eine Art, du bist ja Wrestling-Fan, Danny, aber der wollte so eine Art halben Nelson ansetzen. Und der Timo Werner ist so, der ist so unter dem Arm durchgeglitscht. Das hat mir sehr gefallen.
Mhm.
Schon, also man sollte es versuchen mit ihm, auf jeden Fall. Spätestens beim Confed Cup, Gomez, wissen wir ja, also, was er nicht kann. Da können wir dann auch mal den Werner einsetzen.
Der kann, dieser Franzose, der heißt der Griezmann, der kann sich Schwamm anziehen, wenn Timo Werner kommt.
Du sprichst in deiner Hip-Hop-Stimme, ne? Warum eigentlich?
Nee, die geht noch ein bisschen anders. Die geht noch ein bisschen anders.
Okay. Aber dass er sich so fair entschuldigt hat, wie auf dem Spielfeld und danach nochmal im Interview, der Sandro Wagner, das finden wir trotzdem okay, oder?
Das schenkst du auch noch an.
Das war schon okay. Das
ja, das war okay.
Das sieht man doch, aber das sieht man da wirklich, es ist ja traurig, aber man sieht es ja wirklich selten.
Und ich glaube auch nicht, dass es Absicht war. Er ist, glaube ich, wirklich einfach zu spät gekommen und es war ein hartes Einsteigen, aber ich glaube auch nicht, dass er das wirklich wollte. Also das sah man schon und er hat sich dann auch, glaube ich, ernsthaft und wirklich gekümmert und es hat ihm
und ich finde, was der Sache noch Glaubwürdigkeit eingeimpft hat, war, dass der Abwehrspieler diese Entschuldigung auch offensichtlich angenommen hat.
Ja.
Er hat nicht gesagt, geh weg, du blöder Sandro. Ja, rasier dich mal.
Im Vorfeld des Spiels hat ja Nagelsmann so ein ganz lässiges Interview gegeben, wo er gesagt hat, er der Tuchel und der Hasenhüttl, die müssen sich jetzt noch absprechen, wer Trainer und wer Co-Trainer wird beim FC Bayern, weil der dämliche Uli Hoeneß hat gleich wieder irgendwann im letzte oder vorletzte, ja, also pass auf, Uli Hoeneß hat letzte oder vorletzte Woche gesagt, für die Zeit nach Ancelotti, woher überhaupt die Dreistigkeit nimmt, wieder seine Fresse aufzureißen, müsste man halt über drei deutschsprachige Trainer nachdenken. Es müssen ja offensichtlich Tuchel, Hasenhüttl und Nagelsmann sein. Und dann hat... ja, genau. Ja. Ich hatte hier ein paar... Weißt du was? Ich hatte mir ein paar Trainernamen hier notiert, so als Witz, damit ich quasi das auflöse. Als Witz. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist mir zu platt, ich mach's nicht. Ich sag einfach gleich direkt, wer gemeint war. Aber danke trotzdem für, dass wenigstens einer gemacht hat. Und dann... hat der Nagelsmann hat dazu gesagt, er müsste sich jetzt mit den Kollegen noch absprechen, wer dann Trainer ist und wer dann Co-Trainer. Und dann hat der Hasenhüttl gesagt, das war so ein guter trockener Witz. Es gibt Witze, die, wenn sie gut sind, die macht man nur noch schlechter, wenn man versucht, sie auszuweiten. Und das fand ich wiederum von dem Hasenhüttl eine gute Reaktion. Auf jeden Fall hat der Nagelsmann es so staubtrocken erzählt und auch mit so einem laissez-faire süddeutschen, bayerischen Akzent, der mir bisher nie so aufgefallen ist. Und dann habe ich natürlich musste ich mal recherchieren. Der Mann kommt ja aus Bayern, Landsberg am Lech. Und,
Ja, der hat 1860 in der Jugend gespielt, ne?
Ja, du nimmst es, genau.
Ja, unter anderem gegen Sandro Wagner.
Ja, you took the words right out of my mouth. Ansonsten das Spiel, ne? Leipzig, also die Metapher, die mir eingefallen ist, Leipzig, die sind wie die Wespen sind die. Und ich
ja,
habe auch.
Ja, sehr gut. Wie die was? Wie die Wespen.
Wie die Wespen,
ja. Ja.
Und ich hab ein Interview mit Hasenhüttl gelesen und da hat er gesagt, er hat ihn, ich glaube, es im Spiegel war es, und da haben die ihn gefragt, ja, aber klar, sie aus der Position des Underdogs heraus, wo sie halt so Gegenpressing machen, so wüstes und dann so angreifen und so, das wird natürlich nicht mehr lang gut gehen, wenn sie irgendwie hier mit 11 Punkten Vorsprung vor allen anderen auf dem zweiten Platz residieren. Und dann hat der Hasenhüttl gesagt, pff, das tut es eigentlich auch schon nicht mehr. Und wenn sie mal Fußball gucken und genau hinschauen, dann gibt es einfach Phasen, wo wir das Spiel machen müssen, uns dann auch dominieren und dann trotzdem Tore machen. Und dann dachte ich mir...
Das ist richtig, das hab ich auch, genau das habe ich auch gedacht. Sie machen es trotzdem und sie spielen das Ding weiter und das ist richtig geil. Das hat so einen Spaß gemacht, Leipzig zu beobachten. Das war wirklich vom Allerfeinsten. Und das Spiel war auch immer, und es war auch scheißegal, auch wenn die rote Karte nicht gekommen wäre, sie hätten es trotzdem gewonnen.
Ich finde übrigens, ich muss jetzt mal sagen, dass ich Hoffenheim, also ich seit Jahren, wer den Brennerpass gelesen und gehört hat in den letzten Jahren, weiß ja jeder, dass ich immer Hoffenheim immer das Sensational Hoff genannt habe und immer eher pro Hoffenheim war als gegen. Aber auch in dieser Saison muss ich wieder sagen, wie gespielt wird, die Philosophie, die versucht wird, den Spielern zu vermitteln, auch wie flexibel die sind, also wie sie auch schon unter Gisdol waren, ihre Politik, Einkaufspolitik, mir ist alles eigentlich im Grunde sympathisch. Ich muss wirklich sagen, dass ich Hoffenheim mag.
Ja, das stimmt. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, mit Sandro Wagner auf Platz 3, das sagt eigentlich einiges. Also weil sie haben jetzt ja nicht so wie Leipzig da wirklich die top jungen Talente. Gut, sie haben Süle und so ein paar Leute, aber Hoffenheim, ich glaube, sticht einfach
dass da jeder Spieler an seine Leistungsgrenze kommt, so wie ein guter Regisseur bei jedem Schauspieler genau erkennt, wie er mit wem wie arbeiten muss, dass er an seine Leistungsgrenze kommt. Und ich glaube, das macht der Nagelsmann einfach. Und der ist zudem, glaube ich, auch noch einfach sympathisch. Jetzt sind wir wieder bei Tuchel, aber ja.
Jetzt, was mich geärgert hat, sorry, ist, dass das Spiel verloren ging für Hoffenheim, weil ich diese Spannung, dieser Dualismus zwischen den beiden, wie der Volksmund, der sagt Plastikverein, der hat mir sehr Spaß gemacht. Und jetzt ist Hoffenheim, glaube ich, so auf 11 Punkte oder sowas abgeschlagen. Also das ist wahrscheinlich auch erledigt für den Rest der Liga, an Bayern und Leipzig ranzukommen. Also spielt okay, Ergebnis geht vollkommen okay, aber in der Konsequenz finde ich es eigentlich schade ein bisschen.
Ja, das stimmt. Ja.
So. Und von Hasenhüttl habe ich noch was gelesen, auch ein Charakteristikum vielleicht. Sein Sohn hat Klavier gelernt, hat dann wieder aufgehört, weil natürlich Kinder nervt hat, so Unterricht dann öfter mal. Und er hat einfach weitergemacht, kann aber keine Noten lesen, wollte sich das auch nicht beibringen, aber wollte halt unbedingt lernen. Und jetzt kann er halt so 11 klassische Klavierstücke einfach mal so schnell runterspielen. Dann hat er gemeint, interessant, wozu der Geist selbst im Alter noch fähig ist und in welcher Geschwindigkeit. Übrigens auch eine alte Theorie von mir und auch der Grund, warum ich mittlerweile Gitarre spiele wie eine Mischung aus Gary Moore und Mark Knopfler und es früher nicht so gut gespielt habe. Aber Scherz beiseite, ich finde, das ist einfach der Wille und der Glaube ans Lernen um jeden Preis. Das klingt jetzt natürlich sehr nach einem irgendwie ganz dämlichen, didaktischen, überholten Konzept, aber im Fußball, glaube ich, stimmt es. Einfach nicht resignieren, sondern immer zu denken, dass noch mehr geht und dass noch mehr aus dem Spiel herauszuholen ist. Aber, und das fand ich auch clever, dann hat Hasenhüttl gesagt, das geht natürlich bei jungen Spielern mehr, daher ihre Philosophie, keine über 24 zu holen, weil da ist die Festplatte noch nicht so voll.
Ja. Oh je.
Es klingt so eine Mischung, es klingt eigentlich einleuchtend und irgendwie auch cool. Und wenn man es nochmal genau hinhört, dann klingt es auch ein bisschen nach Internat, ne?
Ja. Aber ehrlich gesagt, wenn ich denke, wie viele Daten ich in meinem Leben schon verloren habe, wie viele Festplatten ich schon geschreddert habe, wie viele Daten ich verloren habe, vielleicht ist meine Festplatte noch gar nicht so voll. Mach mir Hoffnung. Naja, okay, alles
klar. Gut. Vom Steigerlied zum Absteigerlied. Das müsste doch ein Wortspiel sein, den hast du sicher schon mal gebracht im Downbreak. Aber Schalke, Frankfurt, nicht, dass ich jetzt glaube, Schalke steigt ab, aber zumindest abgestiegen sind sie deutlich in der Gunst der Fans. Die haben sie ja,
dass man allein drüber nachdenkt.
Ja, die Fans haben sie auch wirklich gnadenlos ausgebuht. Heute hat uns Journalist gesagt in Sky 90, dass gemessen an den letzten, keine Ahnung, also von den ersten 5 Spielen mal abgesehen, die sie irgendwie alle verloren haben, also das war ein ganz fürchterlicher Katastrophenauftakt, von da an die Punktezahl gemessen mit Dortmund, steht Schalke eigentlich 2 Punkte besser da. Das heißt, Schalke konnte diese Erfolgsserie nicht fortsetzen und ist deshalb in der Tabelle wieder abgerutscht und jetzt sind alle furchtbar sauer und alle und wollen schon, dass Weinzierl geht und so und bababababa. Die Bild titelt irgendwie Friedhof der Kuscheltiere, weil sie angeblich alle zu nett zueinander sind in Schalke. Aber eigentlich, es gibt noch gar keine Ergebniskrise, wenn man die ersten 5 Spieltage sich wegdenkt. Die Ergebniskrise ist diesem absolut grauenvollen Start geschuldet. Also das war ein furchtbares Spiel, aber das könnte auch ein Spiel sein, was noch so einen Paradigmenwechsel auslöst und die sich da so vielleicht noch im letzten Drücker ranpirschen an die europäischen Plätze, die sprichwörtlichen und buchstäblichen. Und ich bin da noch nicht ganz so pessimistisch.
Nee, war ich auch noch aufgrund der letzten Spiele jetzt eigentlich auch nicht. Es war jetzt einfach nicht doll, das stimmt. Aber Frankfurt ist auch einfach sackunangenehm zu spielen. Also das war einfach auch schön zu sehen, wie die hinten, dieser Vallejon oder wie der heißt schon, Real, dieser Verteidiger, großartig, was der da alles weggerätscht. Und dann, was ich überhaupt nicht wusste, dass Hasebe, ich dachte immer, es wäre ein zentraler Mittelfeldspieler oder Defensiver, der hat zentrale Abwehr gespielt da hinten. Und die haben einfach geil gestanden. Es war einfach schwer da vorne. Und der Burgstaller hat echt, ich muss revidieren, also ich habe letzte Woche abgelästert über den, aber der hat echt ein geiles Spiel gemacht.
Nee, ein super Typ. Ich fand das, also ich muss auch sagen, das Abseits am Anfang, wo er das Tor gemacht hätte, das ist mir auch...
fand ich auch nicht.
Ja. Nee, das war fast gleiche Linie. Und ich finde, das wäre Abseits sollte man nicht abschaffen, sondern man sollte einfach wirklich endlich mal im Zweifelsfall für den Stürmer was ja eigentlich nur zum Sprichwort verkommen ist, das einfach durchsetzen. Dann gäbe es mehr Tore und auch für die Schiedsrichter mehr Sicherheit, weil dann müssen sie nicht so kleinlich sein und dann lässt man es halt eher laufen. Ich fand auf jeden Fall den Burgstaller super und so dieses Alex Meyer gegen Burgstaller ist ein gutes Duell. So bullige Typen gegeneinander, zwei gute Stürmer. War eigentlich hätte ein vielversprechendes Spiel sein können, aber natürlich muss man sagen, wenn eine Mannschaft gerade nicht weiß, wo sie steht und dann eben so ein bisschen zahnlos spielt, dann beißt sie sich natürlich an so einem Gegner wie Frankfurt definitiv die Zähne aus, ja. Weil das ist halt einfach, wie du schon sagst, ist the unangenehmest of the unangenehm. Und weiß jemand, was mit Badstuber ist? Der hat ja noch nicht gespielt, oder?
Das wundert mich, hat mich auch gewundert. Das habe ich gar nicht. Ich habe das nur hinterher mitgekriegt, dass der auf der Bank wieder läuft. Den habe ich noch gar nicht bei Schalke auf der Platte, ehrlich gesagt. Also was da jetzt genau ist, weiß ich auch nicht.
Vielleicht sollte der erstmal gucken, wie man so verliert auf Schalke.
Du, der Rasen von Schalke, der sah aus wie bei uns die Plansche gerade, Rüdiger.
Ah, ja.
Hättest du mal ans Millern-Tor heute gucken müssen.
Da müssen wir uns noch drüber reden, ne? Max, wie ging denn das Spiel aus?
Ja, genau.
Ach, okay, so.
Wir, Max. Wir lassen jetzt den Max mal reden.
Nee, aber das ist jetzt ja völlig, weil sehr gut, zweite Liga jetzt oder bald dritte, das müssen wir noch sehen. Auf jeden Fall, sie hatten gute Chancen und es macht mir Hoffnung. Stuttgart gehört da einfach auch gar nicht hin in die Liga. Was die da für Spieler haben, Mané und wer da alles spielt, das ist wirklich ein bisschen eklig.
Ja, wie ging es denn aus?
Das war undankbar, wirklich, zum Auftakt.
Ich hatte ein längeres Gespräch mit meinem Kumpel Sebi gestern in der Bar, eigentlich über Pauli, und er hatte große Angst vor dem Spiel. Also wie ging es denn jetzt aus? Ich habe es nicht mitbekommen.
Ja, die haben 1-0 verloren kurz vor Schluss. Ah. Und sie hatten ein paar Chancen und ich glaube, so T und so, das ist eine gute Bereicherung. Und auch der Dali oder wie der heißt, da von Freiburg, der Norweger. Aber das war jetzt einfach blöd am Anfang, weil Stuttgart ist einfach, die spielen da in einer eigenen Liga. Also auch wenn sie jetzt nicht so gut dastehen, aber trotzdem, was die an Material haben, ey, Wahnsinn. Und jetzt blöde ist, dass die Schanzer, Steiger, Aue hat gewonnen, KSC hat gewonnen,
ja, ja.
Alles ein bisschen eklig. Jetzt sind es 5 Punkte auf die Relegation, aber witzigerweise ist immer noch alles drin. Ja, es bleibt Andreas Rettig übrigens. Das ist mir letzte Woche nicht eingefallen.
Ja, das wollte. Das hatte ich mir für. Genau, das hatte ich mir für dich notiert, ob du eigentlich letzte Woche Andreas Rettig meintest. Ist eine Notiz für mich.
Natürlich meinte ich den. Jetzt haben wir den Namen. Bin einfach nicht draufgekommen.
Der hat im Interview übrigens gesagt, dass. Erstens mal hat er gesagt, dass dem DFL die Seele fehlt, aber er hat vor allem gesagt, dass die bei St. Pauli wirklich, die haben ihr größter Fehler war, dass sie was mit dem Abstieg zu tun haben könnten. Das fiel ihnen einfach im Traum nicht ein, meinte er.
Ja, also ich muss auch sagen, vor allen Dingen, als ich, wie gesagt, das erste Spiel in Stuttgart also in der Hinrunde gesehen habe, habe ich auch gedacht, das ist geil, wie die auswärts da hätten sie eigentlich gewinnen müssen und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt. Nun fehlte, natürlich sind zwei wichtige Spieler weggegangen, aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Und das hat sich dann aber so richtig gemerkt, das war so ein Selbstläufer. In diesem Strudel immer weiter runter und jetzt bin gespannt mit dem Flum auch von Frankfurt. Es ist einfach kacke, dass die jetzt gegen Stuttgart zu Hause gespielt haben, erstes Spiel. Das ist ungünstig.
Ja, Downward Spiral, die berühmte Nine Inch Nails-Platte, die mit dem Song Hört äußerst trist endet. Apropos Hört, ich habe noch was zu dem Schalke-Spiel. Und zwar ein wunderbares Bonbon, und zwar in zweierlei Hinsicht. Es gab ein Interview, wo dieses Alex-Meyer-Tor, das war ja einstudiert, das hat ja auch der Freddy Bobic zugegeben im Interview.
Ja.
Und es war ein sehr schönes Tor und man sah auch, dass es einstudiert war. Und dann hat der Freddy Bobic gesagt, das hätten sie wohl auch schon so in der Vorbereitung gegen so einen chinesischen Verein, bitte fragen Sie mich jetzt nicht nach dem Namen, gesagt. Geht nicht, kann man nicht sagen. Also dann lässt man es halt, dann sagt man es nicht, wenn einem der Name nicht einfällt. Also ich meine, natürlich ist es schwierig, vielleicht chinesischen Namen zu behalten, aber ist nicht okay, finde ich dann.
Aber offensichtlich war man ja da und hat gegen sie gespielt. Spätestens dann sollte man sich den Namen merken.
Ja, genau. Oder man erwähnt es halt nicht. Mein erster Lacher, der zweite Lacher war das dann der, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, wahrscheinlich in der Sportschau. Na gut, also wenn es das schon dokumentiert wäre, dann hätte man sich ja so, also dann bereitet sich Schalke offensichtlich ja nicht auf die Gegner vor. Natürlich, weil Schalke sich ein Vorbereitungsspiel gegen eine angeblich namenlose chinesische Mannschaft anschaut und denkt, so, ha, Freistoßvariante, Standardvariante, die merken wir uns. Also das war schon völlig absurd, das Schalke zum Vorwurf zu machen. Ja, dann kommen wir zu dem Spiel, was ich live gesehen habe, Bremen-Bayern.
Aha.
Da gefiel mir der Anfang, weil ich habe ja gesagt, Bayern fängt so undringlich an immer, ne, solche Spiele. Und das ist so fad auch. Aber da hab ich gesehen, dass Lahm hat gleich mal jemand umgegrätscht am Anfang. Da wusste ich, das Spiel geht nicht verloren. Eigentlich ist es ja auch schon wieder so, dass irgendwie haben wir dann schon wieder nicht genug Abwehrspieler, ist mir da auch in dem Zusammenhang irgendwie aufgefallen. Da müsste dann auch wieder irgendwie die Kimmichs und Alabas dieser Welt dann irgendwie hinten spielen, weil warum hat man jetzt eigentlich Bartstuber weggegeben, wenn eigentlich die Abwehrspieler, ich weiß nicht, kommt da noch jemand? Am Dienstag ist Deadline Day, ich glaube nicht, dass noch jemand kommt, aber da sind ja auch wieder viele verletzt. Ich weiß auch gar nicht, was mit Bernat gerade ist und so. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben nicht nur ein Sturmproblem, wenn Lewandowski verletzt wäre, sondern auch wenn jemand von den Innenverteidigern sich verletzt oder von Außenverteidigern, auch da gäbe es ein Problem. Also die Personaldecke, ich bin ja ein bisschen optimistischer, was so die Champions League-Ambitionen von Bayern betrifft. Ich glaube jetzt auch langsam, dass Ancelotti so ein, wie sagen wir, Masterplan vielleicht nicht hat, aber
Ja, das ist auch mein Gefühl, ja.
so eine Art
Also
Zen,
ich hoffe, alle glauben das.
so eine Art Zen-Plan hat er einfach, so eine Art. Aber trotzdem, die Personaldecke ist dünner, als man denken könnte bei Bayern. Was habe ich noch
Weil
aufgeschrieben?
Lewandowski hat das ja als positiv angesprochen. Er hat gesagt, das ist gut. Da sind wir alle, bleiben wir alle heiß und alle, er hat das umgedreht.
Aber jedes Mal,
Stimmt.
wenn der oder Robben liegen,
Ja,
dann wird mir Angst und Bange. Dann wächst mir ein graues Haar mehr. Und Gnabry, ne, das hat mich mal wieder drauf gebracht, weil Gnabry, Bremen hat überhaupt gut gespielt und Gnabry auch. Es war überhaupt ein schönes Fußballspiel. Ich hatte echt sehr viel Spaß. Da kam dann auch mal wieder die zur Sprache, ob es eine Absprache gibt mit Bayern. Und offensichtlich ja schon, weil der Vater muss wohl sich der Öffentlichkeit gegenüber geäußert haben, er würde seinem Sohn dringend raten, noch ein Jahr bei Bremen zu bleiben. Das kann jetzt dafür sprechen, dass es eh den Plan gibt, zu Bayern zu gehen. Es kann aber auch exakt dagegen sprechen, dass man eben sagt, es gibt diese Absprache eben nicht. Und jemand wie Gnabry noch eine zweite Saison bei Bremen, vorausgesetzt, sie steigen nicht ab, aber da gibt es sicher eine Klausel, dann so eine Art Özil-Status gewinnt. Und danach kann er sich nämlich aussuchen, ob er irgendwie zu Arsenal geht oder zu Bayern oder weiß der Geier wie, oder zu Paris Saint-Germain oder so. Ja, aber ich wollte es nur nochmal erwähnen, dass es im Hintergrund immer noch mitschwingt, dass Bremen eigentlich Gnabry nur hat, der wirklich super Spieler ist,
Ja,
weil halt
Wahnsinn, ja.
Bayern das zugelassen hat. Achso, wir haben ja auch im Mittelfeld, das ist auch gar nicht so dicht besetzt, weil ich meine, Vidal ist verletzt, Thiago ist eigentlich ständig verletzt, also ist
Da
die
hält sich bei Vidal hartnäckig das Gerücht auf Transfermarkt.de, dass Chelsea da immer noch dran ist. Finde ich erstaunlich. Es geht nicht weg. Es kommt immer
Ja.
wieder hoch.
Ja, aber natürlich auch nicht in der, wegen dem alten Trainer auch und so, aber natürlich auch nicht in der, jetzt auch nicht vor Dienstag, also das. Aber wie gesagt, auch wieder ein Indiz dafür, dass es eigentlich im Mittelfeld, ich meine, müsst halt dann, klar, du hast dann immer noch Kimmich, aber der kann ja dann auch nicht im Mittelfeld und hinten spielen oder am besten noch Stürmer oder so. Und du musst dich langsam auch fragen, ob du nicht auch einen veritablen Thomas Müller-Ersatz brauchst, der jetzt auch auf seiner Lieblingsposition auf der 10, wenn er da spielt, auch überhaupt nichts reißt. Also wie gesagt, nach wie vor nimmt ihm keiner übel, aber naja, auch das
Überspringen.
war unglorios. Die beiden Bremer, jetzt sagt ihr nichts, jetzt mache ich einfach weiter, aber das ist eh gut, wir sind eh schon wirklich sehr weit in der Zeit fortgeschritten. Da gab es ja diesen beiden Bremer Verteidiger, die sich so mit Ribéry später dann und Robben beschäftigt haben, Bauer und Heusander, die haben es ernst gemeint. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der Zusammenfassung, aber die haben es wirklich sehr ernst gemeint. Und der Schiedsrichter, der hätte da auch schon so ein bisschen eher pfeifen können. Ich weiß nicht, der eine hat der Heusander, der hat den Robben gefoult und hat dann quasi, es war ein Foul, es war okay, aber quasi nach dem Foul, während der Robben schon gefallen ist, nochmal den Fuß Richtung Genitalien hochgezogen. Also.
Ey, was man da für einen Sachschaden anrichten kann. Ich meine, da geht es ja auch um Geld.
Ja, apropos Verletzung, Sachschaden, ne? Pizarro, ein falscher Schritt und Wiedersehen
Ja.
beim großen
Ich glaube,
Wiedersehen.
das ist jetzt, das war's jetzt, oder? Ich glaube nicht, also.
Ja, wie
Also,
tragisch
Moment.
auch, ne?
Bernie, also,
Tut mir
nee,
leid.
Max, wir haben noch zusammen jetzt noch zweite Liga geguckt, 68. Wie heißt der?
Olic.
Olic ist 8, wie heißt der? 38.
Olic ist 68, ja, das kann hinkommen, das stimmt. Ja, ich weiß, er spielt
Ja.
ich weiß, wo er spielt.
Er hat direkt zu Ohr geschossen. Olic hat auch lange beim HSV gespielt und da spielt und da und da waren da war nichts los, verstehst du da? Das kann man nicht
Stimmt.
wettmachen.
Dass er nicht gealtert quasi, da.
Der HSV ist dann eine Frischhaltefolie.
Ja, das ist halt wie so eine, wie nennt man das
Ist
denn?
der Linde nicht auch Kühltechnik? Nee. Ja.
Ja, chirogenischer Schlaf nennt man das doch.
Ah ja.
Die beiden Bayern-Tore, ne, entstanden durch Robben und Ribéry. Die beiden sind immer noch Killer, muss man sagen. Also ich habe bei diesem Antritt von...
Ich habe an dich gedacht.
Ich habe diesen Antritt von Ribéry gesehen und dachte mir, oh Mann, that's Football. Ich hatte plötzlich ein Gefühl von Jugend, Leichtsinn, Sommer, Meisterschaft, Traum. Mein Ribéry zu Heikes Zeit gesehen und dachte, der weiß, was er da gerade tut. Und so war es dann auch. Und dann das Tor von Robben. Und auch der Freistoß von Alaba, dem ging ja auch ein Robben-Foul voraus, was er super... man kann ja auch Fouls herausspielen. Toni Kroos konnte das super, Robben kann das auch sehr gut. Und also wieder mal ein Spiel gewonnen, auch dank der beiden, das muss man wirklich sagen. Und dann hat man auch wieder gesehen, als dann Costa reinkam, was das dann doch noch für ein irrsinniger Qualitätsunterschied ist, ne? Wie der Mann einfach dann doch nicht so genau weiß, wohin er soll mit seinen vielen Talenten. Ja, habt ihr keine Einwände? Nee, nehme ich an.
Ich überlege gerade, was die beiden Jungs machen, wenn sie mal fertig sind mit der aktiven Karriere. Werden die auch tolle Trainer vielleicht werden?
Naja, Ribéry weiß nicht.
Das glaube ich auch nicht. Aber genau das habe ich auch gedacht. Ich bin sehr skeptisch bei Ribéry, vor allen Dingen bei dem, aber es ist immer wieder, der macht dann doch immer nochmal den Unterschied. Ich bin auch erstaunt. Es war richtig geil, das Ding. Das stimmt.
Ja, finde ich auch.
Mein Fazit des Spiels ist, dass Bremen Vollidioten sind.
Aha.
Und wisst ihr warum?
Ach so.
Ja, weil sie super spielen, weil sie einfach super spielen. Sie spielen super, sie geben alles in einem Spiel, wo es im Prinzip nichts zu holen gibt. Ein Punkt ist nicht viel, aber das ist eh das Höchste der Gefühle. In der Regel verliert man das Spiel einfach. Spielen die so gegen die anderen Mannschaften, die Mainz und Freiburgs dieser Welt und Darmstadt und was weiß ich, was der Geier, ich habe jetzt ihre Bilanz im Kopf, dann holen die da drei Punkte.
Dani, nicht Mainz und Freiburg, gegen die Schalkes, Leverkusen und Wolfsburg dieser Welt.
Ja, natürlich, du hast ja recht. Aber das sind ja die viel wichtigeren
Punkte. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich glaube, Bremen kommt noch. Die kommen noch. Die müssen sich finden, auch mit den neuen, den die da jetzt geholt haben. Die kommen.
Nein, ich glaube ja auch nicht, dass sie absteigen oder so. Das nicht. Aber es ärgert mich halt einfach immer, dass diese Mannschaften, die ich gerne mag, sich dann gegen die Bayern über die Gebühr reinhängen. Nee, das ärgert mich nicht. Das finde ich ja super. Aber dann halt bei anderen Spielen, wo es halt die Punkte einfacher, tiefer, die Punkte tiefer hingen, dann einfach eben nicht dieselbe Leistung bringen. Finde ich ein bisschen schade. Apropos Leistung bringen, ich habe Linus Volkmann, ein journalistisches Idol und auch ein Bekannter von mir, getroffen am Creator-Konzert diese Woche. Genau, ich war nämlich in München und beim BR und am Creator-Konzert. Haha, jetzt kommt ihr. Nee, aber was ich sagen wollte, der Linus Volkmann hat mal in unseren Podcast reingeholt, gehört und er hat gesagt, das ist ganz toll, was wir machen. Das ist,
echt? Oh.
Ja, das hat ihm gut gefallen.
Toll.
Und der Linus ist ein toller und geschmackvoller Typ. Ist ein Urteil, was ich sehr zu schätzen weiß. Dann hatte mich noch ein Hörer von uns, hatte mich bei so einer Facebook-Diskussion auf der Rasenfunk-Facebook-Seite mal als potenziellen Gast vorgeschlagen. Also mich quasi oder jemand von uns, weiß ich nicht. Aber ich glaube mich persönlich, ohne dir jetzt da was wegnehmen zu wollen. Und ich habe die Diskussion zwar nicht weiter verfolgt, aber ich glaube vom Rasenfunk ist da niemand darauf eingegangen. Also zumindest ist auch bei mir noch kein Anruf. Vielleicht bei dir, Rüdiger. Vielleicht sitzt du schon morgen schon im Rasenfunkstudio und sprichst über den Spieltag.
War diese unbekannte Nummer, die man mir angerufen hat. Mal gucken.
Ach ja. Vielleicht sage ich doch noch kurz, was ich für ein Gag hatte. Hoeneß denkt über drei deutschsprachige Trainer nach, die Ancelotti beerben könnten. Weil jetzt, wo ich so lese auf Schwarz auf Weiß, finde ich es doch wieder ganz lustig. Mike Büskens, André Breitenreiter und Norbert Meyer.
Toll. Was macht denn der Breitenreiter gerade?
Weiß ich. Der isst viel und ärgert sich.
Der trauert. So.
So.
Was sagt ihr? Lilien gegen Köln, sicher. Was macht der Benatir? Was backt da? Was ist da am Backen bei Benatira? Was ist da dran? Was macht der Jung?
Der übertragene Schädel.
Aber der Modest, der hat ganz schön...
Der hat hingelangt.
Der hat geschnürt voll gehabt.
Ja, Wahnsinn. Spinnt der? Was für ein Arsch? Der geht da einfach hin und patzt dem eine. Also in Bayern würde man sagen, der hat einfach den Watschenbaum umfallen lassen.
Oh, Bernie, ich glaube, da gab es ein Vorspiel.
Ja, ich glaube,
der Zulu ist eben auch kein Kind von traurig. Der hat keinen Trittplatz. Der hat ihn provoziert.
war der Solo.
Ja, oder
das war so ähnlich, war so ähnlich, wie sie den Zidane damals so provoziert haben und wie der dort die Kopflust verteilt hat.
Ja, sicher, da war zu Recht. Aber sag mal, der Solo, war das der Solo, der einen bekommen hat von Modest? Weil dann wird sich ja vielleicht diese Narbe erklären. Das ist einfach schnell vernarbt.
Nee, aber der hat einen gekriegt, aber dass die Narbe, nee, das war was anderes.
Das war eine Schönheitsoperation.
Aber dann war auch noch ein Foul von Sørensen, was nicht gepfiffen wurde im Strafraum, der irgendwie einen Spieler weggerammt hat, wie der Juggernaut irgendwie.
Ja, stimmt. Einfach so, genau, richtig einfach weggerammt. Genau, das habe ich auch gesehen. Das fand ich auch großartig. Das ist nicht großartig.
Auch ein sehr amüsantes Spiel. Und ich musste an dich denken, Max, weil erstens mal, fairerweise muss man sagen, wie die Lilien, das kam ja auch der Impuls kam von den Fans, die haben tolle Anti-Rechts-Fans, die Darmstädter, der Impuls kam ja von den Fans, die haben darauf hingewiesen, Lilien gegen rechts, auf diese Benhatira-Angelegenheit, wie der Verein und auch Frings in der Pressekonferenz damit umgegangen ist, fand ich sehr gut. Ich muss aber auch sagen, dass ich, als ich dann Frings nochmal nach dem Spiel gesehen habe, musste ich an dich denken, wie du dich so beömmelt hast in der letzten Brennerpass-Ausgabe, dass man ausgerechnet Frings als Trainer holt. Ich weiß echt auch nicht, ob das die allerbeste Idee ist, Darmstadt in allen Ehren, aber es macht mir echt keinen Mut zu.
Ja. Also gut, jetzt, sie sind dann zwar auseinandergefallen, aber es wirkte so ein bisschen hilflos. Er hat mir dann tatsächlich auch noch leid getan, aber er hatte schon ein bisschen recht, finde ich. Also es war ein bisschen unglücklich so, auf genau das Foul, was du da auch gesehen hast und der Schlag und Modest wäre nicht mehr auf dem Feld und so weiter, aber
Ich finde, er macht halt ein bisschen glücklosen Eindruck. Es kommt jetzt darauf an, wie er das der Mannschaft gegenüber moderiert auch. Ich meinte jetzt eher nicht das Spiel, weil die sind ja auch nochmal zurückgekommen oder haben es versucht. Ich glaube eher so als, er hat sowas Don Quixote-mäßiges irgendwie, aber es mag auch an den Haaren liegen, ich weiß es auch nicht.
Und man kennt ihn nicht und ich spreche ihm halt da irgendwie so, gut, da steht man eben wieder nicht drin als Zuschauer, aber so eine taktische Kompetenz, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen bei Thorsten Frings. Ich weiß auch nicht, das kriege ich nicht zusammen. Trainer und Thorsten Frings, ich kriege das einfach nicht zusammen. Aber vielleicht ist einfach jetzt auch einfach ein bekackter Einstand bei Darmstadt anzufangen, das ist einfach blöd. Das ist taktisch unklug vielleicht auch von ihm ein bisschen.
Aber ich weiß, was du...
Lieber irgendeinen mittelklassigen Drittligaverein, so Rot-Weiß Erfurt oder so und da...
So fängt man mal an, ja. So fängt man mal an. So fängt man mal an, wenn
eben,
man...
Eben.
Unter dem
Aber es ist doch klar, dass Darmstadt diese Saison nichts mehr reißen wird. Das ist doch eigentlich von vornherein...
Ich fand bemerkenswert, wie sehr sich Max darüber aufgeregt hat, wie Sidney Sam diesen Elfmeter geschossen hat.
Ja, das fand ich bodenlich sofort auswechseln.
Warum?
Weil in so einer Situation so ein Chip, sowas Eitles, das geht mir so auf den Sack. Das fand ich so ekelhaft, diesen Elfmeter. Du haust den einfach rein und dann so einen lässigen, ich bin der geilste Checker der Welt, Elfmeter. Das geht mir, das finde ich ganz furchtbar. Also da bin ich so alte Schule. Wer hat sich noch so aufgeregt über so Lupfer-Elfer? Ich weiß nicht, irgendein Trainer hat da auch mal.
Ja, aber das kann man so sehen, ja. Ich war ein bisschen geblendet von der Schönheit der Chance. Aber das stimmt schon, das kann man natürlich so sehen. Jetzt hast du mich gerade um einen guten Überleitung gebracht. Du hast nämlich gesagt, du bringst es nicht zusammen, die Komponenten in deinem Kopf, Frings und Trainer. Und dann wollte ich sagen, was du auf jeden Fall zusammenbringst, das sind die Allgemeinplätze HSV und Abstieg, ne?
Eigentlich dreht sich von unserer Tournee, es dreht sich um nichts anderes.
Naja, weißt du, ich wurde so hart enttäuscht jetzt die letzten Jahre. Es waren schon Leute, haben mir schon gratuliert, als der KSC spielte gegen HSV, haben mir Leute, wildfremde Menschen, die ich einmal im Jahr vielleicht höchstens sehe, haben mir SMS geschrieben, jetzt ist es soweit.
Der Rasenfunk.
Ich war dabei. Ja, denn ich habe auf WhatsApp geschrieben, läuft doch gut.
Genau. Mein Schwiegervater rief mich an mit einem Lachen.
Aus Mailand.
Meldete er sich und sagte, jetzt kannst du schon mal die Champagnerflasche kalt stellen. Und weißt du, ja, gut, jetzt, das ist jetzt, gut. Auf jeden Fall, die Hoffnung stirbt zuletzt und das macht mir Hoffnung, diese ersten zwei Spiele. Jetzt haben sie den Wallace für 180 Milliarden Euro verpflichtet. Kühne macht die Schatulle auf und holt irgendeinen 21-jährigen EU-Spieler aus Brasilien. Das ist wohl ziemlich durch jetzt, das Ding. Die Bobo hat schon geschrieben.
Ja. Aber der ist ja auch der ist Olympiasieger. Ja, so ganz nobody ist der nicht.
Ja, aber was, Entschuldigung bitte, es sind minus 500 Grad in Hamburg und wie soll der jetzt in den ersten zwei Spielen, also das wird er jetzt erstmal, der braucht jetzt erstmal 10 Spiele und das
der muss sich akklimatisieren.
Macht mir ganz, also
ja, warum der überhaupt kommt, das ist die Frage, die ich mir stelle, aus seiner Sicht.
Naja, sie brauchen noch eigentlich...
Nee, warum der kommt, will, also nicht warum Hamburg ihn will, sondern warum der kommen will, das frage ich mich.
Ja, weil der kriegt wahnsinnig viel Asche. Das ist ja das Tolle beim HSV, die zahlen einfach immer prinzipiell viel zu viel Geld und ja, nach einem Jahr kann der wieder weg, weil der weg will und dann kann der sich zeigen in Europa. Das ist natürlich...
Ja, aber das ist ja der Punkt, du kannst dich ja beim HSV nicht zeigen. Jedes vielversprechende Talent, was da hingeht, hört ja plötzlich auf, sich zu zeigen. Quasi nimmt sich komplett aus dem Schaufenster.
Das stimmt, aber gut, solche Leute wie Çalhanoğlu oder so, aber gut, vielleicht... Stimmt schon. Ich finde das auch einen seltsamen Einkauf, ehrlich gesagt. Aber
der HSV kauft halt gerne ein.
Ich weiß auch nicht, ob der, also auf Gisdols Mist ist es sicher nicht gewachsen. Ich glaube, dem ist es alles ein bisschen geheuer.
Gesagt, der wurde zu spät informiert.
Hat er gesagt?
Wirklich? Nee, das war Tuchel.
Ja, es war Tuchel bei Isak. Aber wie gesagt, der sah auch schon wieder aus, als wäre ihm das Ganze nicht so geheuer. Aber ich glaube, er lächelt vor der Kamera und ist dann unglaublich drakonisch hinter den Kulissen. Also ich habe den HSV noch nicht abgeschrieben. Ich glaube, da gibt es Ärger für die Spieler.
Nein, also abgeschrieben, das werden die schon wieder ruppen. Dafür haben sie einfach sie haben einfach auch gute Spieler. Aber ja, es war einfach die historische Chance gegen KSC und das hat uns der Herr, wie heißt der, Stark, glaube ich, verwehrt. War das Stark?
Der Schiri. Ja,
ne? der den Freischuss da gepfiffen hat. Das heißt eigentlich uns, also mir persönlich.
Ja.
Und noch meinem besten Kumpel Lulle auch noch, der hätte sich, glaube ich, auch noch gefreut.
Der arme Lulle. Rummenigge hat dem Walpurgis irgendwie ein Weißwurstessen kredenzt vorm Spiel. Kredenz ist auch so ein 90er-Jahre-Wort. Aber warum hat er das eigentlich gemacht? Habt ihr das mitbekommen? Warum geht der hier mit den Ingolstädtern Weißwurstessen und motiviert die quasi zum Sieg über den HSV? Was hat der Rummenigge für ein Interesse dran? Oder hat er eine Wette verloren, so wie Mats Hummels auf dem Oktoberfest oder so? Habt ihr das gecheckt irgendwie?
Wir schweigen.
Ihr schweigt, ja.
Der schlafende Riese ist vielleicht auf lange Sicht gedacht, dass man den schlafenden Riesen noch weiter ins Unglück stürzt.
Wird ja
immer viel von dem schlafenden Riesen gesprochen.
Das wäre härter.
Abenteuerliche Theorie. Okay, wir müssen mal gegen Ende kommen. Freiburg gegen Hertha haben wir auch schon.
Das war ein langer. Ich habe es gesehen, komplett. Max auch. Also wir finden, das war ein langweiliges Spiel.
Naja, und Hertha, eigentlich spielen sie so wie immer, wenig Chancen, relativ. Und sie haben sie nur nicht reingebracht. Also
man sieht das Spiel und denkt, warum ist Hertha eigentlich. Also,
naja. Da gab es mehr Spiele diese Saison, wo sie dann so ein Spiel doch 2-0 gewonnen haben.
Eben.
Weißt du, warum wir aufhören müssen jetzt gleich? Weil der Akku von meinem Handy gleich leer ist, über das wir telefonieren.
Krass. Und ich sag dir was, pass mal auf, ich gebe dir noch einen guten Grund. Eine Kollegin, die bei uns auf Tournee mitspielt, hat Daniele gespielt.
Achso, ich dachte, die guckt Wrestling und will jetzt den Royal Rumble sehen. So geht's nämlich mir.
Ah, das ist natürlich auch das Bernie, da kann keiner was gegen sagen.
Ja. Also wir hören jetzt auf, bevor wir quasi rigoros getrennt werden. Es war mir ein wunderbares Vergnügen. Wo seid ihr nächstes?
Ja auch nicht immer.
Seid ihr nächste Woche hier?
Ja. Wo sind wir nächste Woche? Ah, nächste Woche bin ich in Berlin.
Ja, wunderbar. Und ich in Essen, glaube ich.
Ja, oje, verstehe, alles klar.
Das ist nicht toll.
Dann
aber bist du Sonntagabend auch schon da?
Ja, ich komme Sonntagabend an. Ja. Mein erster Abend, wo ich zu Hause bin, nach einem Monat.
Und sofort podcasten?
Ich sag mal ja.
Wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay, wir hören uns wieder beim Rasenfunk und ich danke euch fürs Partizipieren.
Du, ich sag's immer so, wir hatten in Eschwege heute Abend, am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auch nicht viel Besseres vor, aber es war uns ein großes Vergnügen.
Absolut.
Danke, das tröstet mich, dass ihr halbwegs freiwillig mitgewirkt habt. Gute Nacht alle zusammen.
Gute Nacht alle zusammen.
Gute Nacht.
Das war Brennerpass,
der Bundesliga-Podcast.